Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, liebe Geschwister, liebe Gäste, wir kommen heute zum Wort Gottes in 1. Mose 6. Wir lesen ab Vers 9 einige Verse und werden in der Predigt dann aber auch noch das ganze Sintflutgeschehen im Blick haben. 1. Mose 6 ab Vers 9. Dies ist die Geschlechterfolge Noahs. Noah war ein gerechter Mann, untadelig war er unter seinen Zeitgenossen. Noah lebte mit Gott und Noah zeugte 3 Söhne, Sem, Ham und Japhet. Die Erde aber war verdorben vor Gott und die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Und Gott sah die Erde und siehe, sie war verdorben, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf Erden. Da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist vor mich gekommen, denn die Erde ist durch sie erfüllt von Gewalttat und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mache dir eine Arche aus Gopherholz mit Zellen, sollst du die Arche machen und sie von innen und von außen mit Pech verpichen. Und du sollst sie machen, 300 Ellen die Länge der Arche, 50 Ellen ihre Breite und 30 Ellen ihre Höhe. Ein Dach sollst du der Arche machen, und zwar nach der Elle sollst du sie von unten nach oben fertigstellen. Und die Tür der Arche sollst du in ihrer Seite anbringen. Mit einem unteren, einem zweiten und dritten Stockwerk sollst du sie machen. Denn siehe, ich bringe die Wasserflut über die Erde, um alles Fleisch unter dem Himmel, in dem Lebensodem ist, zu vernichten. Alles, was auf der Erde ist, soll umkommen, aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten, und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau, und die Frauen deiner Söhne mit dir, und von allem Lebendigen, von allem Fleisch, sollst du je 2 von allen in die Arche bringen, um sie mit dir am Leben zu erhalten. Ein männliches und ein weibliches sollen sie sein. Von den Vögeln nach ihrer Art und dem Vieh nach seiner Art, von den kriechenden Tieren des Erdbodens nach ihrer Art, je 2 von allen sollen zu dir hineingehen, um am Leben zu bleiben. Und du nimm dir von aller Speise, die man isst, und sammle sie bei dir, dass sie dir und ihnen zur Nahrung diene. Und Noah tat es nach allem, was Gott ihm geboten hatte. So tat er. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, am letzten Sonntag hatten wir gehört von dem Einbruch der gefallenen Engel in die Menschheit. Durch diesen erneuten und noch massiveren Einbruch des Bösen wurde die Sünde ins Unvorstellbare gesteigert. Die Verse 11 und 12 schildern das, die Erde aber war verdorben vor Gott. Die Erde war erfüllt mit Gewalttat und Gott sah die Erde und siehe, sie war verdorben, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf Erden. Ich hatte am letzten Sonntag schon darauf hingewiesen, anscheinend war Noah der Einzige, der wirklich Allerletzte auf diesem ganzen Erdball, der noch mit Gott lebte. Durch den Einbruch der gefallenen Engel war das Böse bis in die letzten Ritzen dieser Erde gekrochen. Möglicherweise übten diese gefallenen Engel selbst eine Zeit lang auch die Herrschaft auf der Erde aus, ähnlich wie der Antichrist dies in den vor uns liegenden Tagen tun wird. Die Totalität, in der das Böse die Erde beherrschte, wird in diesen Versen mehrfach betont, zum einen durch den Begriff erfüllt, also da ist eben überall das Böse gegenwärtig, und durch den Begriff alles, alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben. Der Begriff verdorben kommt 3-mal in diesen beiden Versen vor, Begriff für verderben, verwüsten, vernichten, zerstören. Und das 3. Mal, was heißt, hatte seinen Weg verdorben auf Erden, alles Fleisch. Da ist noch eine Präposition davor gesetzt, die die Bedeutung hat von hindurch, durch etwas hindurch. Also wir könnten wörtlich übersetzen, alles Fleisch hatte seinen Weg durch und durch verdorben. Mitten in dieser totalen Herrschaft des Bösen wendet sich Gott an den einen einzigen, der noch mit ihm wandelt, und er gibt ihm den Auftrag, mach dir eine Arche. Und Gott gibt dem Noah sehr genaue Angaben, wie diese Arche aussehen soll. Wir haben hier einen Nachbau, ein kleineres Modell, das ungefähr, wahrscheinlich relativ nah an das rankommt, wie die Arche ausgesehen haben dürfte. Er soll sie aus Gopherholz bauen. Man weiß heute nicht mehr sicher, was mit Gopherholz gemeint war. Man vermutet in der Regel, dass es sich um Zypressenholz handelt. Das ist wohl auch im Wasser gegenüber Pilzen und anderem besonders widerstandsfähig. Innen und außen soll Noah die Arche zusätzlich mit Pech abdichten, mindestens 135 Meter lang, 22,5 Meter breit und 13,5 Meter hoch soll sie sein, wenn man die normale und nicht die große Elle zugrunde legt. Auch das weiß man nicht genau, welche gemeint ist. Wäre die große Elle gemeint, dann wäre es noch ein gutes Stück größer gewesen. Und 3 Innendecks soll sie haben, 3 Etagen, auf denen Noah und die Tiere untergebracht werden können. Hochinteressant, dieses Verhältnis von Länge zu Breite von etwa 6:1 wird auch im modernen Hochseeschifffahrtsbau weiter beachtet. Mir kam bei der Vorbereitung auf die heutige Predigt ein Topic-Beitrag von 2014 in die Hände unter dem Titel Arche-Konstruktion verblüfft Studenten. Darin wird berichtet, Physikstudenten höherer Semester der britischen Universität Leicester haben die Aufgabe bekommen, sie sollten nachprüfen, ob die Arche geeignet sei, rund 70.000 Tiere aufzunehmen. Von dieser Zahl ging man aus, dass die Noah etwa gebraucht hätte, um den Auftrag Gottes zu erfüllen. Und die Physikstudenten kamen zum Ergebnis, dass die Arche mit den in der Bibel genannten Angaben dafür völlig geeignet und ausreichend ist. Einer der Studenten äußerte der Zeitung The Telegraph gegenüber ihre Verwunderung darüber mit den Worten: Man hält die Bibel nicht notwendigerweise für eine wissenschaftlich genaue Information, aber wir waren sehr überrascht, als wir herausfanden, es würde funktionieren. Kann man nur sagen, bibeltreue Christen kann das überhaupt nicht überraschen. Denn die wissen, dass die Bibel Gottes vollkommenes und irrtumsloses Wort ist und daher in allen Aussagen wahr und zuverlässig. Dadurch unterscheidet sich die Bibel von anderen Berichten, welche ebenfalls die grundsätzliche Wahrheit der Sintflut bezeugen. Es soll weltweit mindestens 270 solcher Flutberichte geben. Also das Wissen um eine weltweite Flut gehört zum Grundwissen der menschlichen Kulturen. Das sogenannte Gilgamesch-Epos, hier der entsprechende, die Tafel, auf der der Flutbericht auch mit dabei ist, ist der bekannteste dieser außerbiblischen Sintflutberichte. Habt ihr vielleicht schon mal den Begriff gehört, Gilgamesch-Epos? Bibelkritiker behaupten, die Bibel habe vom Gilgamesch-Epos abgeschrieben, als sie das Volk Israel, die Juden, in der babylonischen Gefangenschaft waren, hätten sie das Gilgamesch-Epos kennengelernt und das dann in überarbeiteter Form in die Bibel aufgenommen. Dass das Gegenteil richtig sein dürfte, dafür hat der Wissenschaftler Dr. Werner Papke wichtige Hinweise gefunden. Er schrieb, das ist so ein Querdenker, der aber in orientalischen Sprachen und diesen Dingen sehr bewandert ist, Astronomie, also nicht Astrologie, sondern die Lehre von den Sternen, vom Himmel, von den Sternen, aber nicht im astrologischen Sinne. Der schrieb 1978 an der Universität Tübingen seine Doktorarbeit über die sogenannten Mulapin-Tafeln. Muss man sich nicht notwendigerweise merken. Da sehen wir eine dieser alten Keilschrifttafeln aus dem Zweistromland, die bis ins dritte Jahrtausend vor Christus zurückgehen und enthalten bis in diese Zeit zurückgehend die Auflistungen, wie die Sternbilder am Himmel über den Zweistromland damals erschienen sind. Mit Hilfe dieser Auflistungen konnte Werner Papke nachweisen, dass das Gilgamesch-Epos den Sintflutbericht an den babylonischen Sternenhimmel projiziert hat. Die Babylonier waren ja sehr sternengläubige, astrologische Menschen nun und haben den verschiedenen Sternbildern verschiedene Gestalten des Sintflutberichtes zugeordnet und haben den Sintflutbericht so umgeschrieben, dass er in den Ablauf, wie die Sternenbilder an ihrem Himmel erschienen sind, dazu passt. Ein Beispiel, wie sie dann allerdings eben anpassen mussten, im Gilgamesch-Epos ist die Arche unter anderem dem Pegasus-Quadrat, das wir hier sehen, auch Herbstviereck genannt, zugeordnet. Und deshalb hat im Gilgamesch-Epos die Arche die Gestalt eines Würfels. Jetzt könnt ihr euch einen Würfel im Wasser vorstellen, wenn die Fluten brausen und toben, da können wir uns denken, da hätte es den Noah mit seiner Familie und den Viechern ganz ordentlich durcheinander gewürfelt. Ein Würfel ist natürlich für Hochseeschifffahrt vollständig ungeeignet. Und da sehen wir, wie zuverlässig der biblische Bericht ist und wie die Verfälschungen, die Anpassungen aus religiösen, astrologischen Gründen in diesem Falle etwa im Gilgamesch-Epos stattgefunden haben. Man sieht an diesen Berichten am Vergleich, der Rabe und die Taube kommen im Gilgamesch-Epos auch vor, obwohl es dafür keine Sternbilder gibt. Das heißt aber, die waren so feste Bestandteile des Sintflutberichts damals schon, dass man die nicht einfach weglassen konnte. Aber die Schwalbe kam noch als Sternbild und deshalb hat das Gilgamesch-Epos die Schwalbe mit hinzugefügt, wieder aus astrologischen Gründen. So kann man an einer ganzen Stelle von Punkten zeigen, im Zusammenhang mit dem Sternenhimmel damals, wie das Gilgamesch-Epos umgebaut wurde. Werner Papke konnte außerdem zeigen, dass das Gilgamesch-Epos mit seinen Sternbildern zum Jahr 2340 vor Christus passt. Das ist hochinteressant. Das scheint heute auch in der Wissenschaft, soweit ich im Internet recherchiert habe, weitgehend anerkannt zu sein, sodass wir das Gilgamesch-Epos spätestens auf das Jahr 2340 vor Christus datieren können. Der biblische Sintflutbericht als Original ist demzufolge älter. Anhand weiterer Berechnungen am Sternenhimmel kommt Werner Papke zur Überzeugung, dass die Sintflut etwa ums Jahr 3350 vor Christus stattgefunden habe. Das würde den Angaben der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, sehr nahe kommen, denn die gibt für die Zeit zwischen Abraham und der Flut 1072 Jahre an. Und damit käme man für die Flut auf die Zeit 3200 vor Christus. Es ist interessant, dass in diese Richtung andere außerbiblische Quellen ebenfalls gehen. Das berühmte indische Epos Mahabharata, ein Bildausschnitt von einer Seite, datiert die Flut auf 3102 vor Christus. Und der persische Gelehrte Al-Biruni, von dem wir hier eine russische Gedenkbriefmarke aus dem Jahr 1973 sehen, schreibt, dass nach den Berechnungen der Chaldäer von der Sintflut bis zum Beginn des babylonischen Königs Nabonassar 2604 Jahre vergangen seien. Und sie kommen damit für die Sintflut auf 3350 vor Christus. Könnt ihr euch nicht alles merken, müsst ihr euch nicht alles merken. Aber warum es mir wichtig ist, es zu erzählen, wir sehen erstens, dass bei diesen langen Zeiträumen Berechnungen etwas variieren können, ist nicht überraschend, ist ganz natürlich. Aber wir halten die erstaunliche Tatsache fest, dass verschiedene uralte Quellen mit der Aussage der Bibel darin übereinstimmen, ziemlich exakt, dass die Sintflut etwa zwischen 3100 und 3300 vor Christus stattgefunden hat. Und danach, das hatten wir an einem der letzten Sonntage schon, schießen die Hochkulturen der Menschheit wie Pilze aus dem Boden um 3000 vor Christus im Zweistromland, etwas später in Ägypten, noch etwas später die griechisch-minoische Kultur. Und wir hatten auch gehört, sogar die Kultur der Maya soll bis auf diese Zeit zurückgehen. Ich versuche euch mit diesen Dingen nicht zu langweilen, aber diese Tatsache ist von recht großer Bedeutung, denn die wissenschaftliche Erkenntnis zeigt uns, wir haben überhaupt keinen Grund, an den Aussagen der Bibel zu zweifeln. auch nicht an den zum Teil unglaublich klingenden Berichten der Urgeschichte. Ab Abraham wird das ja alles irgendwo greifbarer, aber gerade die ersten 11 Kapitel der Bibel, wir kommen später ja auch noch zum Turmbau der Babel, zu Babel, und da ist natürlich die Frage, und viele sagen, das sind halt alte Legenden, alte Märchen, kann man alles nicht so glauben. Nein, die Bibel berichtet auch in diesen uralten Geschichten des Beginns der Menschheit absolut zuverlässig. Dann noch ein kleines weiteres Beispiel, höchst aufschlussreich, ist gerade im Blick auf die Flut das chinesische Schriftzeichen für Schiff. Die chinesische Schrift ist eine Bilder- und Symbolschrift, die immer wieder verschiedene Begriffe zusammensetzt und ersät. Das Schriftzeichen für Schiff ist aus 3 Zeichen zusammengesetzt, nämlich einem für Gefäß, das zweite für Mund oder Person und das dritte Zeichen steht für die 8. Das heißt, ein Schiff ist ein Gefäß für 8 Personen, eben für die Arche. Und so hat sich in diesem alten chinesischen Schriftzeichen für Schiff das Wissen erhalten, dass in der Arche 8 Personen gerettet wurden. Es gibt weitere Beispiele, wie in den alten chinesischen Schriftzeichen die biblische Urgeschichte enthalten ist. Mit der Arche allein war es für den Noah natürlich nicht getan. Gott befiehlt, Lebensmittel in die Arche zu nehmen, ob auch Futter damit gemeint ist mit Vers 21. Weiß ich nicht, ob das aus dem Text hervorgeht. Es könnte auch sein, dass die Tiere in diesen Monaten nicht gefressen haben, sondern in eine Art Ruhezustand von Gott versetzt waren. Aber mindestens für sich und seine Familie soll Noah Essen mitnehmen. Und dann ist die interessante Frage, wie kamen jetzt die Viecher in die Arche? Noah hat seine Frau, seine 3 Söhne und seine Schwiegertöchter mit Lassos ausgestattet und gesagt, Leute, also jetzt, die Arche ist fertig, die Zeit drängt, seht mal zu, macht hinne, damit er die Biester in die Arche kriegt. Nicht ganz. 1. Mose 7, Vers 9 sagt uns, was geschah? Sie kamen. Sie kamen. Noah geht offensichtlich zuerst mit seiner Familie in die Arche hinein und dann folgen die Tiere ihm nach. Die kommen ganz von selbst, beziehungsweise natürlich von Gott gelenkt. Gemäß Vers 10 strömen 7 Tage lang offensichtlich die Tiere aus allen Himmelsrichtungen zusammen und füllen die Arche. Und nach 10 Tagen, nachdem Noah in die Arche gegangen ist, schließt Gott dann selbst von außen die Tür. Und dann regnet es 40 Tage und 40 Nächte. Eine spannende Frage an dieser Stelle. Wo haben wir denn sonst noch auffälligerweise die Zahl 40 in der Bibel? 40 Jahre Wüstenwanderung, 40 Jahre Versuchung Jesu, 40 Tage. 40 Tage war auch Mose auf dem Horeb. Und dann Zeit der Versuchung, also die 40. Ich weiß nicht, ob sie allein, aber auf jeden Fall ganz wesentlich hat die Zahl 40 symbolisch die Bedeutung für die Versuchung, für die Prüfung. Und wir sehen's, das Volk Israel hat die Prüfung nicht bestanden. Als Mose 40 Tage und 40 Nächte auf dem Horeb war, haben sie sich in der Zwischenzeit ein goldenes Kalb gemacht und dieses angebetet. 40, also die Zahl der Prüfung. Die Wasser schwellen an. 15 Ellen, also 7 Meter, steigen sie über die höchsten Gipfel der Erde. Wir haben dabei mit Sicherheit nicht von unserer heutigen Erdoberfläche auszugehen, das werden wir in späteren Predigten noch sehen. Zum einen die Sintflut und wohl noch mehr die Zerteilung der Erde einige hundert Jahre später haben die Erdoberfläche gewaltig verändert. Man geht davon aus, dass der Urkontinent Pangäa, dessen Existenz auch die Bibel bestätigt, vor der Flut und vor seiner Teilung viel flacher war. Das bestätigt auch die Wissenschaft. Danach ist der Himalaya mit seinen 8000ern ein erdgeschichtlich junges Gebirge, das sich erst 100 Millionen Jahre nach der Zerteilung der Erde aufgetürmt haben soll. Es ist interessant, wenn man so die wissenschaftlichen Erkenntnisse vergleicht. Man streicht mal so etliche Nullen runter an diesen evolutionsbedingten astronomischen Zahlen und kommt der biblischen Realität näher. Und wenn man das gemacht hat, dann sieht man auf einmal, dann sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse ganz nah bei der biblischen Aussage. Die Bibel sagt halt, war nicht vor etlichen 100 Millionen Jahren, 100, 150, 300 Millionen, nein, höchstens vor 5000. Das Wasser für diese weltweite Überschwemmung kam nicht nur vom Himmel. Vers 11 sagt uns, als erstes brachen alle Quellen der großen Tiefe auf. Lange wurde auch diese Aussage der Bibel heftig bestritten, dass es unterirdisch große Wasservorkommen gäbe. Heute ist das längst anerkannt. 2012 berichtete die Presse, dass es unter dem Norden Namibias in einer Tiefe von bis zu 350 Metern ein gigantisches Süßwasservorkommen gibt. Die Rede ist von 5 bis 8 Milliarden Kubikmeter Wasser. Man könnte die Bewohner Namibias damit rund 200 Jahre mit Trinkwasser versorgen. Die Quellen der Tiefe, von denen die Bibel berichtet, sind also wissenschaftlich längst belegt. Übrigens könnten die Wassermassen der Flut auch zumindest teilweise wieder in der Tiefe verschwunden sein. Ich habe gelesen, dass 2014 berichtet wurde, dass im sogenannten Ringvodit, einer wasserspeichernden Gesteinsform im 650 Kilometer Tiefe, also richtig tief schon drin, 3-mal mehr Wasser gespeichert sein soll als in allen Ozeanen der Erde zusammen. Eine unvorstellbare Menge, und es wurde dort in dem Bericht gesagt, würde man dieses Wasser herauslösen können aus diesen Gesteinsformationen und würde die Meere damit fluten, dann würden nur noch die höchsten Berge der Erde oben rausgucken. Auch das erzähle ich einfach nach dem Motto, wir dürfen immer wieder uns vergewissern, wenn die Wissenschaft meint, irgendetwas erkannt zu haben, was in der Bibel anders steht, liebe Geschwister, wir können uns als Christen ganz gelassen zurücklehnen. Früher oder später wird sich immer herausstellen, dass die Wissenschaft in einem solchen Fall irrt. Ich sage immer wieder, Wissenschaft ist wertvoll, aber Wissenschaft ist zeitlich gebundene menschliche Erkenntnis. Und der wissenschaftliche Erkenntnis von heute ist der Irrtum von morgen. Erkennt sie, dass sie vielleicht da und dort noch falsch gelegen hat. Aber die Bibel ist Gottes absolut vollkommenes, irrtumsloses Wort. Heute scheint den meisten Menschen der Gedanke an eine weltweite Sintflut absurd. Dagegen galt bis vor 200 Jahren die Sintflut noch als allgemein anerkannte Tatsache. Neben den schon genannten etwa 270 Berichten über die Flut liegen seit Jahrtausenden Berichte über ein rätselhaftes Schiffswrack oben auf dem Berg Ararat vor. Mehrere Expeditionen haben dorthin stattgefunden. Immer wieder konnten auch kleinere Fundstücke geborgen werden. Leider lenken seit Jahren einige Leute die Aufmerksamkeit auf zwei meines Erachtens falsche Stellen. Ist interessant, wie das Internet bewegt wird. Was man noch vor wenigen Jahren zuhauf im Internet gefunden hat, ist nicht mehr da. Oder man befindet es nur mit allergrößter Mühe. Wenn man heute im Internet die Arche sucht, dann wird man zum einen auf diese Steinformation verwiesen, etwa 60 Kilometer vom Ararat entfernt. Diese Formation ist sicher interessant und schiffsähnlich, aber das war's auch schon. Tatsächlich ist es eben schlicht eine Steinformation. Die Behauptungen, es handle sich um versteinertes Holz, haben sich offenbar nicht erhärtet. Der nächste Hinweis geht auf diese Formation vom Kudidagi. Der Kudidagi liegt aber rund 300 Kilometer vom Ararat entfernt. Ihr seht den da unten, den Ararat, den Kudidagi und den Ararat, den haben wir irgendwo ziemlich weit rechts oben, da oben hier. Und da unten seht ihr den Maßstab, 50 Kilometer sind etwa 300 Kilometer. Die Bibel redet sowohl im Hebräischen wie im griechischen Text zur Übersetzung eindeutig vom Ararat. Zum Ararat, zumindest wie wir ihn heute sehen, wird man den Kudidagi nicht zählen können. Außer die Bibel hätte vor 4 bis 5000 Jahren, hätte man unter Ararat was anderes verstanden als heute. Vor allem im Koran wird der Kudidagi als Landeort der Arche angegeben. Die glaubwürdigeren Berichte sprechen meines Erachtens nach wie vor dafür, dass die Reste der Arche oben auf dem Gipfel, relativ nah, ein paar hundert Meter unterhalb des Gipfels der Arche im ewigen Schnee und Eis liegen. Es gibt hier wohl eine oder mehrere Formationen, die gelegentlich aus dem Eis ragen, die eine auffällige Ähnlichkeit mit der Arche haben. Auf dem nächsten Bild Das ist mal eine Satellitenaufnahme. Da kann man zum Beispiel oberhalb am Südhang so eine Formation erkennen. Hier, ich gehe mal nochmal mit dem Bild zurück. Die liegt ganz oben, hier oben drin. Da seht ihr das, die obere von diesen. Und wenn wir jetzt mal ein Bild von der Arche daneben legen, wie sie in etwa ausgesehen hat, dann könnte diese Formation die Arche sein, die da oben zu manchen Zeiten herausragt. Wir sehen, es hat auf jeden Fall eine deutliche Ähnlichkeit. Sicher ist, unabhängig jetzt von dieser Frage, dass am nördlichen Hang des Ararat am Fuß der großen Aroa-Schlucht, das ist dieses riesige Teil, da unten irgendwo lag seit dem 4. Jahrhundert das St. Jakob-Kloster. Und hier waren alte Manuskripte über die Arche aufbewahrt und offenkundig auch Reste von ihr, Holzstücke und so weiter, die die Mönche wohl immer wieder vom Ararat heruntergebracht haben. Am 2. Juli 1840 wurde dieses Kloster aber bei einem Erdbeben zerstört und unter einer riesigen Steinlawine verschüttet. Man findet nichts mehr. Unabhängig von solchen Funden, es würde übrigens die biblische Zuverlässigkeit in keiner Weise beeinflussen, ob die Arche jetzt auf dem Ararat liegt, wie wir ihn heute kennen, oder woanders. Wir werden immer wieder mal noch draufkommen. Orte haben zu verschiedenen Zeiten in verschiedenen Sprachen, Kulturen verschiedene Namen. Die können wechseln. Zum Beispiel der Sinai liegt mit ziemlicher Sicherheit nicht dort, beziehungsweise der Berg, auf dem Moses die 10 Gebote empfangen hat, wo man ihn heute verortet. Das hat aber nichts mit der Unzuverlässigkeit der Bibel zu tun, sondern mit einer geschichtlichen Fehlinterpretation. Muss man strikt voneinander unterscheiden. Also egal, wo die Arche nun wirklich liegt, ob man sie mal findet oder nicht, zeigen große Teile der Erdoberfläche, dass sie einmal unter Wasser waren. Das ist hochinteressant, wenn man mit offenen Augen durch die Natur geht. Dann sieht man überall die Zeichen und die Spuren der Flut. So sollen ja die ganzen Alpen unter Wasser als Sediment entstanden sein und sich dann irgendwann zu einem Gebirge aufgefaltet haben. Also wenn wir heute die Alpen anschauen, mit ihren X-Tausendern, und da lesen wir im Internet, da wo heute die Alpen stehen, war mal Meer. Bestätigung der Bibel, ganz einfach. Gebildet hat sich die Oberfläche zumindest dieses gewaltigen Gebirges unter Wasser. Oder denken wir an den Lehm, der fast überall und bei uns in der Gegend ganz besonders als erstes, wenn man den Humus auf die Seite kratzt, bisschen ein Spatentief Humus haben wir und dann kommt Lehm zum Vorschein. Zum Graus eines Gärtners wie mir, wenn ich in Uttenweiler in eine Baugrube sehe, interessiert mich immer, schaue ich da rein und was sehe ich? Lehm, metertief Lehm. Nach etlichen Metern Lehm kommt nach Aussage von Uttenweiler Handwerkern irgendwann mal auch Kies. Und Lehm und Kies sind Ablagerungen, die durchs Wasser hinterlassen werden. Weil man nicht mehr an die weltweite Flut glauben will, erfindet man die Geschichte mit der Eiszeit und den Gletschern, welche angeblich Lehm und Kies abgelagert haben sollen. Fragt euch mal, wo überall auf der Welt, wo Lehm abgelagert ist, mal Gletscher waren. Werden wir gleich sehen. Die Nagelfluh, Kies. Die Einheimischen sagen richtigerweise Herrgottsbeton. Ganz interessant. Ich habe ein Bild mal mitgebracht, da seht ihr meine liebe Frau in ihrer ganzen Pracht und Schönheit auf dem Gipfel des Hochgrat, dem höchsten Berg der Nagelfluhkette am großen Alpsee, nicht weit von uns weg. Aber was seht ihr da oben, wenn ihr genau hinguckt, außer meiner Frau noch? Ich weiß nicht, ob ihr es von euren Sitzplätzen aus erkennen könnt, gerade auch im Vordergrund. Ganz oben hier rundes Flusskies. Die sogenannte Nagelfluhkette besteht zumindest in ihrer oberen Ablagerungsschicht aus Flusskies. Und die Einheimischen, die Allgäuer, bezeichnen das schon seit langen Jahren und Jahrzehnten, vielleicht Jahrhunderten, als Herrgottsbeton. Und nun soll diese ganze große Nagelfluhkette mit bis zu 1833 Metern Höhe als von Gletschern aufgeschoben worden sein. Wer es glaubt, der möge das tun. Pech. Aber, denn eben dieselbe Nagelfluh gibt es auch in der Türkei. Direkt hinter dem berühmten Theater von Aspendos an der türkischen Riviera. Und meines Wissens hat da relativ nah am türkischen Mittelmeerküste die Eiszeit nicht so wahnsinnig gewütet. Nämlich gar nicht. Ja, aber haben genau die gleichen Gesteinsschichten. Weil es genau die gleiche Flut war, die hier wie dort solche Kiesschichten und Formationen abgelagert hat. Ähnliche Formationen findet ihr übrigens, wenn ich es recht gesehen habe, auch bei Riedlingen. Als ich vor 9 Jahren ganz am Anfang hier in den ersten Monaten unterwegs war, gewogt habe, ich glaube, es war irgendwo zwischen Undingen und Möhringen, da dachte ich plötzlich ganz erstaunt, da hat ein Bauer einen riesigen Kipper groben Waschbetons ausgekippt aufs Feld. Und habe mir das Ding eine Weile angeguckt und habe gedacht, nee, also irgendwie vom Laster abgekippt, sieht das Ding nicht aus, geht irgendwo auch in die Erde rein und so weiter. War mit ziemlicher Sicherheit auch Nagelfluh. Mehrere Meter, so ähnlich, wie ich es dann hier noch auch in der Türkei fotografiert habe. So ähnlich, denke ich, könnt ihr, wenn ihr genau hinguckt, auch rund um Riedlingen Formationen finden. Und denken wir als weitere Zeichen an die ganzen Hochplateaus. Als wir in Israel waren, im Jordantal auf der Festung Masada ankamen, da hat mich als allererstes dieser Ausblick fasziniert. Mehr eigentlich als die Festung Masada selber im Moment. Wenn man oben steht, guckt man runter, sieht man diese Landschaft. Das sind eindeutig die Reste von Überschwemmung. Solche Formationen entstehen, wenn ein Gebiet unter Wasser stand und wenn dieses Wasser dann aus welchen Gründen auch immer abfließt, dann bildet die Oberfläche des Meeresbodens oben diese Plateauform und das abfließende Wasser frisst die Gräben und schwemmt den Rest davon weg. Genauso wie wir es hier sehen. Ich wusste das damals nicht, habe nachgeforscht, tatsächlich war das Tote Meer früher viel, viel größer und diese Teile lagen erwartungsgemäß unter Wasser. Und man sieht es eigentlich auf den ersten Blick. Und jetzt lege ich mal, da sehen wir hier den Grand Canyon mit dem Colorado-Tal und diesen Plateaubergen. Und jetzt legen wir die beiden Bilder mal zusammen und dann sehen wir, wir haben eine verblüffende Ähnlichkeit der Strukturen. Ist ganz klar, niemals kann dieses winzige Rinnsal Colorado River, diese gewaltige Schlucht den Grand Canyon in den Fels gefressen haben, sondern das war einmal unter Wasser. Und die abströmenden Wassermassen haben oben die Plateauebenen als ehemaligen Meeresgrund übrig gelassen und die Wassermassen haben diese ganzen Gräben und Formen herausgespült beim Abfließen. Ganz genau so, wie wir es im Jordantal auf späterer Zeit sehen. Wir könnten beliebig so weitermachen, das waren nur einige wenige Beispiele. Wir finden rund um den Erdball Beispiele, Hinweise auf eine Flut, die einmal die ganze Erde unter Wasser gesetzt hat. Kehren wir damit aber noch einmal zum Ende hin zu den zentralen geistlichen Inhalten dieses biblischen Berichts zurück. Nochmal halten wir zunächst die ungeheure Zuverlässigkeit, die absolute Zuverlässigkeit der biblischen Berichte fest. Dieses Wort ist eine unerschütterliche Grundlage für unser Leben und für unseren Glauben in Zeit und Ewigkeit. Wer diesem Wort vertraut, der hat felsenfesten Boden unter den Füßen. Und ich habe es erst dieser Tage im Telefonat mit einem Mann gesagt, der da noch ein bisschen dran arbeitet. Solange wir der Bibel nicht uneingeschränkt vertrauen, wird sich ihre Wahrheit für uns auch nicht wirklich erschließen. Erst in dem Moment, wo wir die Bibel wirklich im kindlichen Vertrauen in die Hand nehmen und wissen, es ist absolut zuverlässig, Gottes Wort, von vorn bis hinten, vom ersten bis zum letzten Wort können wir uns total drauf verlassen, dann beginnt sie zu uns zu reden und dann offenbart sie ihren Reichtum. Und dann haben wir ein Fundament, in dem wir leben können, auch in diesen Tagen getrost und zuversichtlich. Dann schauen wir uns aber auch nochmal die Not der damaligen Zeit an. Wohl nur ein einziger wandelte noch mit Gott, ein einziger. Und Jesus sagt, wir haben es in der Lesung von Matthäus 24 gehört, Verse 32 bis 39, wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Und in Lukas 18,8 fragt Jesus die Pharisäer ebenfalls im Blick auf seine Wiederkunft, wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch Glauben finden auf der Erde. Ist eine eher rhetorische Frage, die die Aussage beinhaltet, Antwort nein. Es wird wie in den Tagen Noahs furchtbare Gottlosigkeit herrschen auf der Erde. Ich habe über den endzeitlichen Abfall schon viel gesagt, will ich heute nichts hinzufügen. Aber Gottes Wort sagt, wir gehen Zeiten entgegen, die den Zeiten Noahs weitgehend entsprechen, was Gottlosigkeit und Unglauben betrifft. Und wir sehen, wo wir hinschauen, unsere Zeit geht den letzten großen Zorngerichten Gottes unaufhaltsam entgegen. Aber bevor nichts mehr übrig bleibt, sagt uns Gottes Wort, wird der Herr seine Gemeinde, wird er uns zu sich holen. Und wenn ich sage, wird er uns holen, dann hoffe ich, dass ich jeden Einzelnen von uns mit dazu rechnen kann und dass jeder Einzelne von uns weiß, dass er auch wirklich ganz persönlich dazu gehört. William MacDonald hat dazu einen interessanten Gedanken. Er sagt, wenn Henoch ein Symbol für die Gemeinde ist, die in den Himmel entrückt wird, vor der großen Trübsal meint er, so ist Noah ein Bild für den gläubigen Überrest der Juden, der durch die Drangsal hindurch bewahrt wird, um im tausendjährigen Reich auf der Erde zu leben. Interessanter Gedanke, ob er absolut genauso richtig ist, lassen wir mal dahingestellt, aber es kann sein. Ich habe in der Bibel nichts gefunden, was zwingend sagt, dass Henoch ein Bild für die entrückte Gemeinde ist. Manche Ausleger sehen so, man kann es wohl so sehen. Noah kann man durchaus als Bild für die Juden sehen, wenn MacDonald sagt, gläubig müsste man korrigieren oder präzisieren, Jahwe-gläubig, sicher nicht Jesus-gläubig. Denn die Jesus-gläubigen Juden sind Teil der neutestamentlichen Gemeinde und werden mit dieser entrückt. Aber die 144.000 Versiegelten, an die dürfte man denken, das kann gut sein, dass Noah ein Bild ist für die 144.000 Versiegelten der Offenbarung, die in dem Moment noch nicht Jesusgläubig sind. Schon schweren sie fort. Die aber den Rest bilden und die noch nicht Jesusgläubig sein können aus dem zweiten Grund. Denn dieser Rest wird Jesus als seinen Messias ja erst erkennen, wenn er sichtbar wiederkommt. Dann werden sie weinen, wehklagen. Aber wir dürfen wohl davon ausgehen, es sind Menschen, die es in ihrem Herzen ehrlich meinen, mit Gott, mit Jahwe, ihrem Gott, aber die noch eine Decke auf den Augen haben, wie es die Bibel sagt, und Jesus noch nicht erkannt haben, den werden sie dann erkennen. Mitten in seinen furchtbaren Zorngerichten über das Böse erweist Gott seine noch gewaltigere Macht der Bewahrung. Das wollen wir auch mit nach Hause nehmen, wenn wir einen Gedanken mitnehmen, dann den: mitten in den furchtbaren Zorngerichten über das Böse erweist Gott seine noch gewaltigere Macht der Bewahrung. Wir sehen an dieser Bewahrung aber auch zugleich, dass Gott den Menschen in sein machtvolles Handeln hineinzieht. Da zitiere ich nochmal William MacDonald, der noch einen richtigen Gedanken gesagt hat. Noah baute die Arche, um seine Familie zu retten, aber es war Gott, der hinter ihm die Tür schloss und sie versiegelte. Göttliche Souveränität und menschliche Verantwortung schließen einander nicht aus, sondern ergänzen sich. Und ich denke, das ist auch ein ganz besonders wichtiger Aspekt in diesen Tagen. Noah muss selber Hand anlegen. Jahrelang, manche vermuten bis zu 120 Jahre, habe Noah am Bau der Arche gearbeitet. Die Bibel macht keine zweifelsfreie Angabe, aber dass er das Schiff nicht in ein paar Wochen gebaut hat, ist sicher, auch wenn die ganze Familie mit Hand angelegt hat. Noah hätte doch auch sagen können, Herr, du kannst mich doch mit den ganzen Tieren einfach in deine Hand nehmen und uns retten. Warum den jahrelangen Stress mit dem Bau der Arche? Geht doch alles auch viel einfacher. Und viele Menschen meinen, sie könnten heute so auch mit Gott reden. Warum soll ich mich anstrengen? Geht doch auch einfacher. Ich vertraue darauf, dass du mich dann irgendwie schon durchbringst. Nein, ganz so einfach sollten wir es nicht machen. Gott verwendet in der Regel für sein Rettungswerk irdische Instrumente. Und im entscheidenden Augenblick tut er das Seine dazu, wofür unsere irdische Vorsorge, unsere irdische Hilfe und unser irdisches Tun nicht ausreicht. Da dürfen wir dann ganz uneingeschränkt auch auf ihn vertrauen. Aber Gott verwendet für seine Vorsorge, für die Umsetzung seiner Hilfe in der Regel irdische Instrumente. Das gilt für die Politik wie für die Gemeinde und wie auch für unser eigenes Leben. Ja. Wir leben eben ganz praktisch von den Spenden von Gemeindegliedern oder Freunden und warten nicht darauf, dass das Geld vom Himmel fällt. Ja, sind irdische Instrumente. Oder wenn wir dieses Jahr, so Gott will, anfangen, unser Dach zu sanieren, dann warten wir nicht darauf, dass ein Wunder geschieht und auf einmal die eine Dachhälfte neu eingedeckt ist. Nein, wir planen und arbeiten und so weiter. Und so gilt es in den verschiedenen Bereichen. Aber wenn Gott schenkt, dass Spender unsere Gemeinde unterstützen, dann sehen wir eben nicht nur die Menschen, die das tun, sondern wissen, was ist die Hilfe Gottes, ist sein Wunder, ist sein Tun, aber durch irdische Instrumente. Und dann dürfen wir bei allem am Schluss nicht versäumen, dass wir durch eine klare Hinwendung zu Jesus selbst die Arche betreten, seine Gemeinde in die persönliche Beziehung mit Jesus Christus eintreten und da sind und bleiben. Und dass das jeder auch für sich ganz persönlich weiß. Amen.